Die Deutschen sind skeptisch gegenüber Parteien.
Herr Konrad Adenauer, tatsächlich ein Demokrat.
Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit.
Ein Generalstreik gegen die soziale Marktwirtschaft.
Dann ist es eben der Käfer, es ist der Nierentisch, es ist die Reise nach Italien.
Die DDR war eben ein Staat erkennbar ohne Zukunft.
Die Kader der DDR-Führung aus dem öffentlichen Leben entfernt.
Der Abschied vom Provisorium.
Die Treuhandunternehmen in dieser Form abgewickelt werden.
Die Umkehrung dessen, was wir in der Bundesrepublik nach 49
gab. Ein Verdruss in Ostdeutschland, der bis heute entscheidende Folgen hat.
Tonspur Wissen, ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt, und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen, und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute geht es um Geschichte, um die 70 Jahre, die es Deutschland inzwischen gibt, um das, was in der Zwischenzeit passiert ist, was uns ausmacht und was wir heute zu feiern haben. Es gibt viel zu feiern in diesem Jahr. 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Bundestagswahlen, Parlament und erste Bundesregierung und 30 Jahre Mauerfall. Irgendwie scheint es im Rückblick immer so, als habe es jeweils eine Initialzündung gegeben, die dann zu einem radikalen Umbruch und in eine völlig veränderte Gesellschaft führte. Wir wollen darüber diskutieren, ob das Bild, das in diesen Jubiläumsfeiern beschworen wird, tatsächlich stimmt. Ich bin sehr froh, dass Frank Bösch hier ist, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung und Professor für die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Und ich freue mich, dass Dominik Geppert gekommen ist. Er ist Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ebenfalls in Potsdam und leitet außerdem die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Herr Bösch, Sie haben sich intensiv mit gesellschaftlichen Wandlungsprozessen beschäftigt. Wie müssen wir uns das Jahr 1949 vorstellen, das wir ja jetzt feiern? Grundgesetzwahlen, Bundestagswahlen, Regierung, und schon ist das Land, das 4 Jahre vorher noch tief vom Nationalsozialismus geprägt war, ein aufgeklärtes und demokratisches Gemeinwesen. Stimmt das so?
Die Demokratie begann 1949 natürlich mit der Staatsgründung, mit dem Grundgesetz, aber gleichzeitig wurde sie eigentlich erst schrittweise entwickelt. Die Alliierten haben im Westen Deutschlands ja in einzelnen Phasen die Deutschen an die Demokratie herangeführt. Erst von der lokalen, kommunalen Ebene an, wo ganz langsam erst nur einzelne Parteien zugelassen wurden, nur einzelne Kandidaten, aber zum Beispiel Wahlen eingeübt werden konnten, wo sich erst langsam die Regeln ausgebildet haben. Und das Regelwerk des Grundgesetzes ist heute natürlich und auch ab 49 ein ganz entscheidendes. Aber in den 50er Jahren zunächst, da war die Praxis der Demokratie noch nicht so ausgebildet. Die Deutschen sind skeptisch gegenüber Parteien, gehen vergleichsweise selten wählen, denken sehr, sehr stark vom Staat her und weniger von einer Demokratisierung von unten.
Es war ein tiefes Desinteresse eigentlich an Politik nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, oder?
In der Tat. Fast alle Umfragen aus der Zeit, die wir haben, dokumentieren, dass zunächst sich viele erst einmal in Distanz zur Demokratie bewegt haben, in Distanz zur Demokratie auch in weiten Teilen der Gesellschaft oder größeren Teilen der Gesellschaft noch standen und eben auch selten aktiv mitgearbeitet haben. Also insofern kann man sagen, dass eigentlich erst Ende der 50er Jahre und dann noch dynamischer in den 60er Jahren die Demokratie tatsächlich auch gelebt wurde mit entsprechendem Engagement. Und das zeigt sich dann eben auch etwa darin, dass die Parteien nun erst ab Ende der 60er Jahre vor allen Dingen deutlich an Mitgliedern gewinnen, dass sich Bürgerinitiativen von unten gründen, dass sich Protestbewegungen formieren. Das ist etwas, was im geringeren Maße in den 50er Jahren auszumachen ist.
Herr Geppert, Sie haben sich ja ganz tief mit der Ära Adenauer beschäftigt. Was feiern wir denn dann eigentlich, wenn wir uns über 70 Jahre Bundesrepublik freuen, wenn, wie Herr Bösch sagt, so die Demokratisierung, die Annahme dieses neuen Staates ja eigentlich erst in den 60er Jahren dann wirklich erfolgt ist?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoll, sich die Gründung, das Entstehen des neuen westdeutschen Staates nach der Katastrophe des Nationalsozialismus in Gründungsstufen vorzustellen. Also schrittweise in dem Sinne, dass beispielsweise die Währungsreform, die ganz wichtig war für das Wiederaufleben des Wirtschaftslebens.
Die war ja vorher, nicht?
Die war 48, ganz genau. Die ging der Staatsgründung, wenn Sie wollen, dem Grundgesetz voraus. Und dann waren die Prozesse des Erlernens oder Wiedererlernens demokratischer Praktiken, die Frank Bösch gerade geschildert hat, eben etwas, was sich länger hingezogen hat durch die 50er Jahre. Gleichzeitig hat es natürlich auch keine verfassungspolitische Stunde Null im Jahr 45 oder im Jahr 49 gegeben. Es gab schon Erfahrungen mit der Demokratie in Deutschland. Es gab ein Anknüpfen an, ein Weiterführen von demokratischen Traditionen von 1848, 49, auch der Weimarer Reichsverfassung, die sich ja auch jährt, gefeiert wird dieses Jahr, also an die Tradition von 1918, 19. Im Kern an die Tradition demokratischer Selbstregierung unter der Achtung bürgerlicher Grundrechte. Dabei ist uns die Weimarer Reichsverfassung meistens sozusagen als Negativfolie vor Augen, sagt, das ist
zu Unrecht.
Also sie hat sozusagen von den Zeitgenossen im Parlamentarischen Rat, den berühmten Vätern und Müttern des Grundgesetzes, sicherlich nicht den eindeutig negativen Touch, der dann später ihr zugeschrieben wurde. Das war ja auch deren eigene demokratische Erfahrung, Sozialisierung vielfach in Weimar. Adenauer beispielsweise hat immer gesagt, die Weimarer Reichsverfassung ist besser als ihr Ruf gewesen. Und dennoch ist es natürlich ein Lernen aus Weimar bei gewissen Änderungen, die man im Grundgesetz gegenüber der Zeit, der Zwischenkriegszeit vorgenommen hat. Also ein Verzicht auf eine Direktwahl des Staatsoberhauptes ist im Grundgesetz.
Viel schwächere Stellung des Präsidenten, ein ganz starkes Parlament ja eigentlich, nicht? Also eine sehr, sehr starke Position des Bundestages, ja, eine Diskussion, die wir heute wieder führen. Wie stark soll denn das Parlament sein? Wenn man nochmal zurückdenkt an das Jahr 1949, waren denn diejenigen, die sich dann haben wählen lassen, war Konrad Adenauer tatsächlich ein Demokrat? Oder war das eigentlich eher jemand, der als Kanzler sich eher auch noch mal als Präsident gefühlt hat?
Na, Adenauer würde ich sagen, die positive Sichtweise ist, dass Adenauer die Deutschen mit dem Gedanken versöhnt hat, dass, sagen wir, Führungsstärke, vielleicht auch eine gewisse autoritäre Führung und Demokratie sich nicht ausschließen, dass Führung und Demokratie zusammengehören. Aber Adenauer hat von sich selber gesagt, ich bin ein Diktator mit einem demokratischen Einschlag. Das hat er natürlich sozusagen selbstironisch gemeint, aber das haben die Zeitgenossen gerade in der Opposition schon sehr stark empfunden, auch mit einer Betonung auf dem autoritären Charakter Adenauers. Ich würde sagen, es ist tatsächlich die Kombination von beiden gewesen, die in die Situation der 50er Jahre in gewisser Weise sehr gut hineingepasst hat.
Ich glaube, der Bezug zu Weimar ist ganz wichtig und Adenauer steht genau für diese komplizierte Beziehungsgeschichte. Denn einerseits dürfen wir die Weimarer Republik nicht nur von ihrem Scheitern her denken. Das war zunächst ein offener Prozess und so wird es ja auch in der Wissenschaft heute gesehen. Aber gleichzeitig sollten wir 70 Jahre Grundgesetz und Bundesrepublik nicht nur vom Gelingen her denken. Denn auch nach der Verabschiedung des Grundgesetzes 1950-51 war der Start in die Demokratie zunächst ein krisenhafter. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, wir haben 9 Millionen Vertriebene im Westen, die untergebracht werden müssen, wo zunächst eine Radikalisierung aus der Sicht eben auch befürchtet wird von den vielen Menschen, die massive soziale Probleme haben und auch das die Währungsreform 48 bringt ja eben zwar vollere Schaufenster, aber führt dazu eben, dass viele Leute eben kein Geld mehr haben, keine Kaufkraft mehr haben und ihren Job verlieren, weil die Jobs jetzt nun zu teuer sind. Das heißt zusammengefasst, wir haben einen krisenhaften Staat, in dem eben auch plötzlich rechte Parteien wie die SAP in die Landtage ziehen, rechtsextreme Parteien. Parteien wie die Vertriebenenpartei BHE auf Ergebnisse über 20% bei den Landtagswahlen kriegt. Und insofern erst einmal Adenauers Leistung eben auch darin bestand, diese sehr, sehr unterschiedlichen kleinen Gruppen, die teilweise stärker werden als die CDU, zusammenzubringen, zu integrieren, zu vermitteln und hier Bündnisse zu bilden.
BHE ist der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten gewesen, der Anfang der 50er Jahre eine große Rolle gespielt hat. Nur um nochmal das einzuordnen und einzusortieren, es hat eine sehr große Zahl von ehemaligen Nationalsozialisten gegeben, die dann doch in den 50er Jahren auch relativ flott wieder ins öffentliche Leben gekommen sind. Nicht in die Politik, aber ins Amt.
Ja, es hat Millionen von Deutschen gegeben, die bis zum bitteren Ende mehr oder weniger mit Enthusiasmus oder jedenfalls stiller Duldung das Dritte Reich und die Hitler-Diktatur ertragen haben und die waren weiter da. Also das schlagendste Argument gegen die Stunde 0, 45, 49 ist natürlich sozusagen die Volkskontinuität. Das waren die gleichen Leute, die das Dritte Reich durchlebt hatten, ergänzt durch einige, zunächst ja auch sehr wenige Remigranten, die aus der Emigration zurückgekommen sind. Aber das politische Leben wurde aufgebaut, wieder aufgebaut, mit Menschen, die zum großen Teil mit stiller Duldung, teils auch mit aktivem Enthusiasmus im Dritten Reich in Deutschland gelebt hatten. Und das wirkt sich natürlich auf die Haltung aus, auf die Prägung der Leute. Wenn Sie sich die Umfragen der 50er, frühen 50er Jahre anschauen, was die guten und was die schlechten Zeiten sind, an die man sich erinnert, was die Führungsgestalten sind, die positiv konnotiert sind, dann ist man erschreckt, wie positiv Adolf Hitler noch dasteht, wie positiv die Friedensjahre des Dritten Reiches wahrgenommen werden. Also das ist auch ein mentaler Umorientierungsprozess, der Zeit braucht, der wahrscheinlich auch wenig verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass hier die Leute die Deutschen damals ihre geistige Grundausstattung nicht von einem Tag auf den anderen komplett ausgetauscht haben. Was sie ausgetauscht haben, ist das Wissen, dass das Dritte Reich, der Nationalsozialismus, ein für alle Mal untergegangen ist und die SRP ist dann eben doch eine Randerscheinung geblieben. Und auch da, wo sich in anderen Parteien, in der nordrhein-westfälischen FDP beispielsweise, rechtsextreme Gruppierungen, Tendenzen gebildet haben, haben ja dann im Zweifelsfall auch die Siegermächte eingeschritten und dort verboten.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Deutschland ja nicht souverän war mit dem Grundgesetz und den Bundestagswahlen, sondern dass die Alliierten immer noch Macht hatten, sehr viel Macht bis 1955 in Deutschland und diese Macht auch ausgeübt haben, indem sie zum Beispiel Teile der nordrhein-westfälischen FDP dann festgesetzt haben.
Aber es ist bezeichnend, dass das eben nicht von deutscher Seite gemacht wurde. Es gab ja natürlich eben rechte Strömungen rechts von der CDU, die relativ stark erstmal noch waren. Die SAP wurde zwar verboten, nachdem sie in zwei Landesparlamente eingezogen ist, aber mit dem BAE, mit der Deutschen Partei, gab es eben rechts von der CDU Anfang der 50er Jahre noch signifikante Parteien, die eben ja sogar in die Regierung dann eingebunden wurden ab 49 bzw. 53 und die DP ja immerhin bis 1960 auch da blieb. Zu der Kontinuität vielleicht noch ein Satz. Die wurde ja einerseits als alternativlos oft bezeichnet, wie Adenauer auch sagte, wenn man kein sauberes Wasser hat, dann kippt man kein schmutziges weg, anspielend auf die braunen Eliten. Und sie wurde andererseits auch als Integrationsleistung bezeichnet, nämlich weil diese alten Eliten eingebunden wurden in den Regierungsapparat, hätten sie sich nicht radikalisiert, so die Annahme. Und da muss man vielleicht doch auf zweierlei hinweisen. Zum einen den Preis der Integration, dass diese doch belasteten Beamten weiter in ihren Posten blieben, führte dazu, dass eben die Demokratisierung, die Liberalisierung der Bundesrepublik ihre Zeit brauchte in den 50er Jahren und dass es natürlich auch gewisse Alternativen gab, die bewusst nicht gewählt wurden, eben dass nur sehr verhalten andere Kräfte, die auch von den Alliierten eingesetzt wurden, etwa in der Frankfurter Bietzone in der Verwaltung bewusst eben nicht gewählt wurden oder einige von ihnen dann auf Botschafter- oder Konsulatsposten eben auch mehr oder weniger abgeschoben wurden. Es ging auch durchaus eben um die Durchsetzung eines bestimmten politischen, eher konservativen Kurses bei der Wahl der Eliten. Also es war nicht nur ein alternativloser Kurs, der sich quasi automatisch ergeben hat, sondern eine bewusste Vergangenheitspolitik.
Ich glaube, wir stimmen überein, dass die CDU und Adenauer von dieser Art der Integrationspolitik überproportional profitiert hat und dass auch die Stabilität, die lange Regierungsphase der CDU auf diesen Integrationsleistungen mit beruht hat. Aber wenn man sich anschaut, wer sozusagen sich bemüht um die Integration, dann geht das natürlich von rechts bis links. Die Sozialdemokraten wissen genauso, dass ohne die alten Nazis kein Staat zu machen ist. Dass also beispielsweise auch die entsprechenden Gesetzgebungen von breiten Mehrheiten im Bundestag getragen werden. Von daher würde ich sagen, die wichtige positive Leistung ist doch die Ermöglichung einer Stabilität und einer Stabilisierung der Bundesrepublik durch diese Integrationsleistung in den 50er Jahren.
Wofür man aber doch moralisch auch einen hohen Preis bezahlt hat.
Da würde ich Herrn Bösch völlig recht geben. Das ist der Preis sozusagen, der gezahlt worden ist. Ja.
Aber den Unterschied kann man schon sehen, wenn man auf die Landesebene geht. Wir haben ja Bundesländer wie Hessen, die SPD regiert sind in dieser frühen Phase. Und wo dann eben auch Richter anders ausgewählt werden. Dass jemand wie Fritz Bauer beispielsweise Generalstaatsanwalt werden kann in Frankfurt, zeigt eben, welche Wirkung das hat, wenn einzelne Personen, in dem Fall ein Remigrant eben aus einer eher sozialdemokratischen Tradition herauskommt, auf eine andere Art und Weise vielleicht mit der Vergangenheit umgeht als Juristen, die aus anderen Kontexten stammten und naheliegenderweise eben auch vielleicht nicht so kritisch eben dann mit dem Nationalsozialismus eben dann umgegangen sind.
Also wir würden schon sagen, wenn wir in diesem Jahr auf 70 Jahre Bundesrepublik gucken, dass man einen Haufen Fußnoten braucht, bevor man feiern kann, richtig?
Ja, die Geschichte ist grau und in dem Fall ist sie besonders grau und es ist wichtig, dass wir die Differenzierung ausarbeiten, als Historiker auch immer wieder betonen und nicht eine ganz platte und plumpe Erfolgsgeschichte erzählen. Da würde ich völlig recht geben. Und wenn wir über die Gründungsstufen sprechen, dann ist, glaube ich, auch wenn man auf die parteipolitische Entwicklung zu sprechen kommt, die Frank Bösch erwähnt hat, dann sieht man beispielsweise, wenn man sich den Bundestag im Parteienzuschnitt des Jahres 49 anschaut, das ist auf eine Weise...
Fast wie heute, oder?
Ja, fast wie heute und auch wie der letzte Reichstag der Weimarer Zeit. Also das Parteienspektrum ist eben nicht sinnig, die drei Parteien SPD, FDP, CDU, CSU der alten Bundesrepublik, sondern ein sehr viel breiteres Spektrum, das auf eine Weise das Parteienspektrum der Weimarer Zeit widerspiegelt. Und wie gesagt, wenn man von heute drauf schaut, ist es frappierend und vielleicht auch beängstigend, wie sehr sich das dann 70 Jahre später wieder aufgefächert hat.
Man könnte sogar ergänzen, die Geschichte der 50er Jahre ist nicht nur in vielen Grautönen, sie ist auch sehr, sehr bunt. Und insofern dieses Bild der Restauration, wo ganz hierarchisch alles unterdrückt wurde. Das ist sicherlich natürlich auch eins, das falsch ist, gerade wenn man jetzt auf eine gesellschaftsgeschichtliche Ebene gibt, wo es natürlich eben auch viele Innovationen gibt und auch selbst so eine Partei wie die CDU, die oft als Inkarnation der Restauration oft gilt, ist etwas ganz, ganz Neues. Dass Protestanten und Katholiken sich in einer Partei zusammenschließen mit all ihren vielfältigen Schattierungen, die sie hat, das ist etwas Neues, etwas Modernes, etwas bis heute natürlich auch wegweisend Bleibendes.
Wenn wir die politische Entwicklung ausreichend gewürdigt haben und festgestellt haben, dass viele Bürger in den 50er Jahren unpolitisch oder eher konservativ politisch gedacht haben, eben auch in einem Sinne, dass man die Denazifizierungsprozesse der Alliierten abgelehnt hat, dass man das Gefühl hatte, wir müssen jetzt endlich in Ruhe gelassen werden und wir dürfen unseren Staat alleine aufbauen. Wenn man das ausreichend würdigt, steht daneben ja die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft. Also eine Erfolgsgeschichte, die heute ja auch wieder sehr selbstbewusst und sehr laut erzählt wird, wo man sagt, mit der Währungsreform am 20. Juni 1948, mit der Freigabe der Preise hat im Grunde das deutsche Modell der Wirtschaftspolitik angefangen und es ist bis heute erfolgreich. Ist das eine Geschichte, die wir so erzählen dürfen?
Ich würde ganz entschieden bestreiten, dass die soziale Marktwirtschaft ein fertiges Konzept ist, das sozusagen von der Freiburger Schule dann...
Freiburger Schule waren die Wirtschaftswissenschaftler, die im Nationalsozialismus unbelastet waren und die im Grunde das Konzept entwickelt haben, dass ein freier Markt mit viel Wettbewerb immer besser funktioniert als ein gesteuerter.
Ja, dass das sozusagen ausgearbeitet und dann von Ludwig Erhard sozusagen 1:1 einfach nur noch in die Praxis umgesetzt worden ist. Wir haben gerade bei der Stiftung Bundeskanzler Adenauer in Rhöndorf die neueste Ausgabe der Rhöndorfer Ausgabe herausgegeben, die sich der sozialen Marktwirtschaft und dem Briefwechsel zwischen Adenauer und Erhard widmet.
Der ja verheerend war, nicht? Also wenn man sagt, Konrad Adenauer war autoritär, dann war es in seinem Kabinett auch.
Also wer das am eigenen Leibe mit am härtesten erfahren hat, ist sicherlich der Bundeswirtschaftsminister Erhard gewesen, mit dem Adenauer also auf eine sehr rüde Art und Weise umspringt. Aber was eben auch deutlich wird, ist, wie intensiv der Austausch ist und wie sehr die Begründung der sozialen Marktwirtschaft in dieser Anfangsphase der Bundesrepublik ein Austauschprozess oder ein Aushandlungsprozess auch ist, in dem der Erhard mit ganz anderen Prägungen reingeht, sehr viel liberaler, wirtschaftsliberaler als der doch sehr autoritäre und vom Staat her denkende Kanzler mit seiner Erfahrung als Kölner Oberbürgermeister, bei dem sich aber beide doch in bestimmten Punkten treffen, die uns heute zum Teil modern erscheinen und die auch, würde ich sagen, die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft geblieben sind. Also Markt und Wettbewerb sind besser als Planung und Staat. Das ist sozusagen die Frontsetzung, die ganz zentral ist, auch gegen die Sozialdemokratie und was von Adenauer dann häufig etwas unfair gleichgesetzt wurde, den Kommunismus. Wirtschaftliche und politische Freiheit gehören zusammen. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die soziale Marktwirtschaft. Wirtschaft ist nicht nur ein gedacht als kluges Wirtschaftskonzept, sondern ist auch gedacht als ein Weg der demokratischen Selbstbehauptung, die eben nur über das Zusammendenken von wirtschaftlicher und politischer Freiheit funktioniert und den Gedanken, dass ohne Eigenverantwortung keine freie Gesellschaft möglich ist. Das sind also schon, glaube ich, Prämissen, auf die sich Adenauer und Erhard einigen können. Aber dann gibt es, wie gesagt, sehr scharfe Interessengegensätze und unterschiedliche Akzentsetzungen wenn es beispielsweise um die Kartellgesetzgebung geht, wo der Bundeswirtschaftsminister sehr viel stärker gegen Monopolbildung und Kartelle agiert hat, versucht hat zu agieren, während der Bundeskanzler sehr viel stärker die Interessen der Industrie auch im Blick hatte, auch im Gespräch war mit den Kapitänen der deutschen Industrie und sehr viel stärker, wenn Sie wollen, staatsinterventionistisch erst einmal gedacht hat.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass zunächst erstmal der Begriff der sozialen Marktwirtschaft etabliert werden muss, der ganz, ganz unbekannt ist an Anfang der 50er Jahre. Es gibt Meinungsumfragen, wo die Mehrheit der Bevölkerung den Begriff gar nicht kennt oder mit der Sozialdemokratie verbindet, 52 und 53 vom zweiten Wahlkampf. Und daraufhin bildet sich eine Initiative Soziale Marktwirtschaft, die mit einer großen Werbekampagne in den Kinos, mit Filmen, mit Anzeigen in den Zeitschriften überhaupt erst dieses Konzept aufbringt. Und dieses Konzept gewinnt dann eine eigene Dynamik, denn dadurch, dass die soziale Marktwirtschaft erst einmal ein marktwirtschaftliches Modell ist, auch im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern, die Bundesrepublik viel marktwirtschaftlicher startet in die Nachkriegsjahre als etwa Großbritannien oder Italien oder die Benelux-Länder, werden viele Errungenschaften auf der sozialen Seite eher gegen Erhard durchgesetzt. Das heißt, etwa die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wird nach Protesten, nach Streiks eben durchgekämpft. Die Rentenreform 57, eines der Erfolgsgesetze schlechthin bei der Bundestagswahl 1957, wird gegen Erhard durchgedrückt. Also all das, was das Soziale ausmacht, ist etwas, was vor allen Dingen eigentlich Adenauer eher unterstützt, weil Adenauer den Wähler im Blick hat. Und er weiß, dass man mit den sozialen Komponenten eben auch besser Wahlen gewinnen kann. Und so entsteht in der Praxis tatsächlich etwas, was wir heute als Gesamtpaket, als soziale Marktwirtschaft entsprechend eben auch erinnern und was als Begriff in dieser Zeit erst auch überhaupt so richtig etabliert wird.
Gucken wir nochmal auf die Anfänge. Wir haben die Währungsreform 1948, die Freigabe der Preise. Dann kommt die Bundestagswahl und in der Zwischenzeit hat sich die CDU irgendwie durchgerungen zu einem wirtschaftlich vernünftigen, einem marktwirtschaftlichen Kurs. Die anderen Parteien haben das noch nicht getan. Dann bricht aber, ja, Herr Bösch, das haben Sie eben ja schon geschildert, eine Wirtschaftskrise aus. Mit der Währungsreform stellen viele Menschen fest, dass sie ihr Vermögen verlieren, dass sie ihr Eigentum, ihr Geldeigentum verloren haben, dass sie die Preise, die aufgerufen werden, nicht bezahlen können. Es gibt sehr viel Arbeitslosigkeit. Es ist dann im Jahr 1948 zum ersten Mal überhaupt in Deutschland und auch zum einzigen Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ein Generalstreik gegen die soziale Marktwirtschaft wird ausgerufen. Wann ändert sich das denn? Wann haben die Bürger, die Deutschen das Gefühl, die Kriegszeit ist tatsächlich vorbei, es gibt einen Neuanfang und es ist ein wirtschaftlicher Erfolg, von dem alle profitieren? Das ist ja das große Versprechen eigentlich der sozialen Marktwirtschaft am Ende gewesen oder das, was wir rückblickend als das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft sehen, dass es Wohlstand für alle gibt. Das war ein Titel eines Buchs von Ludwig Erhard, das unglaublich populär war.
Ja, also sicherlich ist es eine falsche Vorstellung zu glauben, 48 auf einen Schlag mit der Währungsreform waren die Regale voll und damit setzt das Wirtschaftswunder ein. Also die nächsten 4-5 Jahre sind auf der einen Seite die Phase der Härten, der marktwirtschaftlichen Neuorientierung mit den geschilderten Folgen. Sie sind aber auch, wenn man so will, die Heldenphase Ludwig Erhards. Insofern hier Kurs gehalten wird im Angesicht sozusagen schwieriger äußerer Bedingungen und eben von Bedingungen, bei denen ein Großteil der Bevölkerung noch nicht unmittelbar in den Genuss der Wohlstandsgewinne kommt. Das setzt dann erst allmählich 52, 53 ein. Wenn Sie dann auf die Wachstumsdaten schauen, 54, 55, 56, dann ist die Diskussion auf einmal ganz andere. Dann geht es um die Eindämmung der Hochkonjunktur, die Fragen, wie können wir eigentlich mit einer Überhitzung der Wirtschaft umgehen. Das dreht sich also relativ schnell, aber dann doch mit spürbaren Wohlstandsgewinnen für breitere Bevölkerungskreise. Und der Weg dahin ist in der Tat wichtig, dass der sozialpolitisch jedenfalls teilweise auf einem sehr viel niedrigeren Niveau aus der heutigen Sicht, aber teilweise eingehegt worden ist. Vielleicht in Ergänzung zu dem, was wir schon erwähnt haben, Lastenausgleichsgesetz ist, glaube ich, hier sehr wichtig.
Das war das Gesetz, das für die Vertriebenen und für im Krieg Ausgebombte dafür gesorgt hat, dass man zumindest einen kleinen Teil von denen bekommen hat, die durch die Kriegsfolgen nicht beschädigt waren.
Ja, das, was ja zu konstatieren war, war, die Geldvermögen waren entwertet mit der Währungsreform und wer Sachwerte hatte, der hat profitiert. Und hier wurde sozusagen jedenfalls ansatzweise mit dem Lastenausgleichsgesetz versucht, einen Ausgleich in Ansätzen zu bewerkstelligen. Und dann haben sie in der der Tat, ich würde sagen, ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre dann allmählich das Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft auch durch eine orchestrierte und begleitende Öffentlichkeitsarbeit, ich würde schon auch zustimmen, dass die Brigade Ehrhardt da ganze Arbeit geleistet hat. Es ist natürlich ein bisschen die Ergänzung dessen, wenn Frank Bösch sagt, Adenauer schaut auf den Wähler, dann ist der natürlich bei Ehrhardt als Teilnehmer am öffentlichen Diskurs auch sehr präsent. Genau der wird ja angesprochen über diese, wir würden sagen, Propaganda oder Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, Ehrhardt hat diese Dimension der öffentlichen Zustimmung, die erreicht werden muss, sehr wohl auch im Blick. Adenauer denkt das sehr viel konkreter in Form von Wahlgängen und Wahlausgängen. Das ist auch als Parteichef und als Bundeskanzler sehr viel stärker sein Metier als das des Bundeswirtschaftsministers.
Wenn wir uns einig darüber sind, dass sowohl das Grundgesetz, das wir in diesem Jahr feiern, eigentlich ja nur so als Emblem noch da ist, nicht? Es hat ja unglaublich viele Änderungen gegeben, auch fundamentale Änderungen an diesem Grundgesetz, an dieser deutschen Verfassung. Und ähnlich bei der sozialen Marktwirtschaft. Ludwig Erhard würde das heute nicht wiedererkennen als soziale Marktwirtschaft. Das, was wir heute als soziale Marktwirtschaft eben ebenfalls feiern. Also wenn wir uns einig sind darüber, dass diese Embleme nicht mehr sehr viel mit dem Ursprung zu tun haben, ist das der Trick der deutschen Geschichte oder der deutschen Politik, dass sie so tut, als sei es immer noch das traditionelle Grundgesetz, die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft, über die wir reden und über die wir uns politisch identifizieren, die aber eigentlich nur noch als Begriff stimmen?
Das Grundgesetz ist natürlich für die faktische Ausgestaltung ganz zentral und die vielen Liberalen mit ganz, ganz knappen Sätzen, aber trotzdem doch wegweisend formulierten Rechte dort sind ganz, ganz entscheidend. Aber nichtsdestotrotz, das, was wir erinnern über die Formierung der Demokratie, wird ja sehr, sehr stark über die Lebensweise und die Güter der sozialen Marktwirtschaft eigentlich geregelt. Wenn wir gucken, wie Dokumentationen, Fernsehfilme über die 50er Jahre aussehen oder wie Museen aussehen, die die Ära Adenauer darstellen, dann ist es eben der Käfer, es ist der Nierentisch, es ist die Reise nach Italien. Also diese Segnungen, die bundesdeutsche Demokratie und soziale Marktwirtschaft bringt, die diese Zeit verkörpert. Aber de facto, die meisten Deutschen fahren nicht Käfer, sondern Fahrrad oder Moped. Sie haben keinen Nierentisch, sondern sie haben die alte Schrankwand, wenn sie den Krieg entsprechend überlebt haben. Und sie fahren auch nicht nach Italien im Urlaub, sondern in das Mittelgebirge nebenan eben entsprechend. Das heißt, das sind erstmal Versprechungen, die in den Zeitschriften da sind, die geglaubt werden, die von der Werbung gebracht werden. Aber de facto kommen diese Segnungen der sozialen Marktwirtschaft dann eben doch erst im folgenden Jahrzehnt auch an.
Es ist natürlich auch im Grunde fast eine Selbstverständlichkeit, dass über 70 Jahre sich sowohl die wirtschaftliche Ordnung als auch der verfassungsrechtliche Rahmen anpassen und verändern und an neue Umstände sozusagen angeglichen werden. Trotzdem bleibt natürlich die, speziell auf dem verfassungspolitischen Gebiet, die Frage, ist eigentlich jede Änderung des Grundgesetzes sinnvoll und notwendig gewesen und gibt es möglicherweise auch politische Entwicklungen, die das erklären helfen? Also dass die Tatsache, dass große Koalitionen in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten sehr viel normaler, ja fast die Regel geworden sind und vorher über lange Jahre eben nur die vielfach auch periodisierte Ausnahme in den späten 60er Jahren, hat natürlich dazu geführt, dass Grundgesetzänderungen, für die man 2/3 Mehrheit im Bundestag brauchte, sich gar nicht mehr so sehr unterschieden hat von der allgemeinen Gesetzgebung, für die man eben auch zunächst größere Mehrheiten dann hatte und auch brauchte im Regelwerk des mit vielen Wettospielern versehenen bundesdeutschen Politiksystems.
Wenn wir nochmal schauen auf das Versprechen oder auf die Ikonisierung einzelner Begriffe, dann haben soziale Marktwirtschaft und D-Mark mit dazu geführt, dass wir 1989 in der DDR den Mauerfall erlebt haben, die Wende und dann eben die politische Einheit, die ja ganz stark gewünscht und getragen war von dem Bedürfnis, auch die D-Mark zu bekommen, auch eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung zu bekommen. Wenn wir uns heute, und das feiern wir ja in diesem Jahr auch, 1989, 30 Jahre Mauerfall, wenn wir uns das heute anschauen, Frank Bösch, dann reden wir über die DDR, die ja auch 70 Jahre Geschichte hätte heute, wenn sie bestanden hätte. Reden wir über die DDR immer von hinten, nicht? Also wir gucken den Mauerfall an und sagen, das war das Ende der DDR und das wird gefeiert. Die doppelte Staatsgründung, die doppelte Entwicklung, die ungleich schwierigere Entwicklung, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Ostdeutschland, die würdigen wir als Historiker nicht und die würdigen wir auch als Gesellschaft nicht. Warum ist das so?
Auf diese Weise gelingt uns, beide Teile Deutschlands als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Die bundesdeutsche Geschichte als Erfolgsgeschichte der Demokratie seit 70 Jahren und die ostdeutsche Geschichte als Erfolgsgeschichte des Protestes gegen die SED-Diktatur, gegen den Sozialismus. Der Erfolg breiter Widerstandsgruppen wird suggeriert, der 89 dazu geführt habe, dass diese Staatsform überwunden würde. Und das hat natürlich seinen Preis. Also insofern würde ich schon dafür plädieren, dass wir nicht nur 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Bundesrepublik diskutieren, sondern dass wir auch 70 Jahre DDR-Gründung gleichzeitig diskutieren und damit die DDR auch vom Anfang her denken, mit den Erwartungen, mit denen sie aufkam, die Bedingungen, unter denen sie aufkam und damit eben auch die DDR der 50er, 60er Jahre aufs Tableau bringen. Denn dadurch, dass wir immer von 89 aus die DDR betrachten, auch in populären Spielfilmen und so weiter, in den Erinnerungen, haben wir eine ganz, ganz andere DDR, nämlich die DDR der späten 80er, die natürlich auch deutlich liberaler, deutlich anders orientiert war als etwa die DDR der 50er Jahre, die so eigentlich eher in Vergessenheit gerät.
Also liberal wäre jetzt nicht das Wort, was mir bei der späten DDR unmittelbar einfällt. Aber ich glaube, es ist schon, ich würde eine gewisse Unterscheidung machen zwischen dem geschichtswissenschaftlichen Forschungsinteresse, das ich ganz ähnlich wie Frank Bösch auch, und da haben wir, glaube ich, auch mehr geleistet, als Sie jetzt angedeutet haben in Ihrer Bemerkung, dass es schon das Interesse der deutschen oder der internationalen Geschichtswissenschaft ist, auch die Wechselwirkung zu untersuchen, die es zwischen den beiden deutschen Staaten gegeben hat, verstärkt in den Blick zu nehmen, die Verflechtung, auch die parallelen Herausforderungen zweier Industriegesellschaften in der Mitte und im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, die ja zum Teil auf ganz ähnliche und vergleichbare Herausforderungen reagiert haben. Wenn Sie an die Formierung der Blöcke denken, die Frage des Aufbaus militärischer Kapazitäten innerhalb dieser beiden Blöcke, aber auch an wirtschaftliche Veränderungen, dann die Weltwirtschafts- und Rohstoffkrisen der 70er Jahre, trifft ja beide Staaten in den unterschiedlichen sozusagen Konstellationen, in denen sich bewegen, mit den unterschiedlichen Systemen, aber doch auf eine vergleichbare Art und Weise. Und da gehen wir, glaube ich, von der Geschichtsforschung her schon an diese Themen heran. Und da ist es in der Tat, glaube ich, wichtig, dass man die teleologische Blickverengung auf 1989 ausblendet.
Das heißt, also teleologisch heißt, dass man denkt, dass Geschichte ein Ziel hat.
Also dass man, wie Sie gesagt haben, die Geschichte vom Ende her denkt. Also die Bundesrepublik musste sozusagen zum Sieg und zur Wiedervereinigung führen. Das ist also bis in die späten 80er Jahren den wenigsten Leuten auf dem Schirm gewesen, weil es eben diese erkennbare Gang der Geschichte nicht gegeben hat für die Zeitgenossen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, in den gesellschaftlichen Debatten und auch den Selbstverständigungsdiskursen, die wir führen, relativ verständlich und nachvollziehbar, dass das geschieht, was Frank Bösch gesagt hat, dass man versucht, sozusagen schon den Unterschied zwischen DDR und Bundesrepublik zu betonen. Und aus dieser Blickwinkel der Gegenwart heraus ist es eben schon so, wie Peter Graf Kiemann-Seck gesagt hat, dass der eine deutsche Staat im Jahr 89, 90 ein Staat mit Zukunft war und die DDR war eben ein Staat erkennbar ohne Zukunft. Das ist, wie gesagt, als geschichtswissenschaftliche Perspektive sicherlich nicht das letzte Wort, aber es ist für unsere gegenwärtige Selbstverständigung eben doch schon eine wichtige Erkenntnis.
Das Erstaunliche ist ja, dass selbst kurz vor dem Mauerfall kaum jemand damit gerechnet hat, dass die DDR nicht Bestand haben könnte. Man kann das eigentlich ganz gut an Spielfilmen ausmachen. Es gibt Science-Fictions, es gibt Zukunftsfilme mit allen möglichen Dingen, die passieren könnten in der Zukunft, das außerirdische Landen und so weiter. Es gibt aber so gut wie keine Filme, in denen einfach nur die Mauer fällt, in denen einfach Deutschland wiedervereinigt wird. Und es gibt auch keine Vorbereitung dafür. Es wird in den 80er Jahren unter Kohl eben noch ein zeithistorisches Museum in Bonn geplant, in dem die DDR erst einmal nicht vorkommt. Eben weil man davon ausgeht, dass wir diese Zweistaatlichkeit auf Dauer haben wollen. Und das alles unterstreicht, dass wir die DDR nicht nur, wie das jetzt geschieht, von 1989 vom Ende her sehen sollten, sondern erst einmal als eine doch eben offene Entwicklung eben auch aus der Zeit heraus eben heraus erklären müssen.
Ja, wenn man wie ich in Bonn gelebt hat lange Zeit, ist es also in Bonn mit Händen zu greifen, wie in diesen 80er Jahren die Bundesrepublik vielleicht sogar mit einer gewissen Verspätung zu ihrer intellektuellen und repräsentativen Selbstanerkennung kommt. Also das Haus der Geschichte
in Bonn. Dass es sich ein eigenes Museum gibt.
Sie musealisiert sich selber und erkennt dabei sozusagen ihren eigenen Geschichtswert in einem Moment, wo das von der historischen Zeit her ausläuft. Also der Titel von Andreas Wirschings Buch über die 1980er Jahre, Abschied vom Provisorium, ist gerade in dieser Doppeldeutigkeit eben doch wirklich genial. Also der Abschied vom Provisorium heißt nämlich auf der einen Seite, man gewöhnt sich an den Gedanken, dass das auf Dauer ist, was man hier an Teilstaatlichkeit erreicht hat, mit all den Errungenschaften, die man sieht aus der westdeutschen Perspektive der 80er Jahre. Und gleichzeitig schlägt aber doch dann sozusagen die historische Entwicklung zu und der Abschied vom Provisorium wird ja auch für die Westdeutschen mehr oder weniger erzwungen durch den Gang der Ereignisse des Jahres 89-90.
Und man wird überrascht und von der Geschichte böse erwischt, wenn man heute eine faire Geschichte schreiben würde der Entwicklung Ostdeutschlands und der Entwicklung der DDR bis 1989 und dann der Entwicklung der neuen Bundesländer nach 1990. Würde man dann sagen und finden, dass man mit der Treuhandanstalt, also mit einer doch sehr klaren ökonomischen Ausrichtung der Politik, die in Ostdeutschland gemacht wurde, ohne dass sie im Einzelfall demokratisch legitimiert wäre, dass man das richtig gemacht hat, dass man anders als Deutschland, das ja, wie Sie geschildert haben, beide in den 50er Jahren auf Elitenkontinuität gesetzt hat, hat man nach dem Ende der DDR auf Diskontinuität gesetzt. Man hat die Kader der DDR-Führung nach Möglichkeit aus dem öffentlichen Leben entfernt, was ja möglicherweise auch zu dem großen Verdruss und der großen Enttäuschung der Ostdeutschen beiträgt, wenn Sie heute über die vergangenen 30 Jahre reden, also den Prozess der Wiedervereinigung. War das richtig?
Es gibt hier in der Wissenschaft unterschiedliche Ansätze, das zu bewerten. Es gibt Positionen, wie Philipp Theer sie etwa vertreten hat, aus dem Vergleich heraus, dass in Ländern, wo der Schnitt relativ hart gemacht wurde, wie in der Tschechoslowakei bzw. Tschechien, Polen oder auch in Ostdeutschland, dass diese dann ökonomisch danach tatsächlich erfolgreicher gewesen sind. Und Ostdeutschland, die DDR, ist ohnehin ein Sonderfall, weil ja vor allen Dingen das westdeutsche Sozialsystem hier ganz anders Härten noch auffangen konnte. Das heißt, vergleichsweise gut Rentner, Arbeitslose eben durch den Sozialstaatsunterstützung hier noch zumindest eben einige Härten abgefedert wurden. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Das ganz Entscheidende ist, dass diese Erfahrung der massenhaften Arbeitslosigkeit, dieser Entwertung von Lebensläufen durch diese Entlassung, dass dies Konsequenzen hatte, die sich keiner so ausgemalt hatte, aber man hätte sie, so wird es zumindest im Nachhinein deutlich, natürlich wissen können, in dem Moment, wo auch gerade über die Treuhand Unternehmen in dieser Form abgewickelt werden. Und der Vorwurf, dass sich hier eine westdeutsche oder westliche Konkurrenz auf allen Ebenen, von den Universitäten bis hin zu den Unternehmen, etabliert habe, um Machtstellungen zu sichern, das führt natürlich zu einem Verdruss in Ostdeutschland, der bis heute entscheidende Folgen hat. Und insofern glaube ich, dass wir die Geschichte Ostdeutschlands eben gerade nicht nur von 1989 als Erfolgsgeschichte denken können, die Ostdeutschen, die sich erhoben haben in der friedlichen Revolution, sondern sie müssen sie von den Härten der 90er Jahre her denken, von dieser Erfahrung von Westdeutschland überrannt worden zu sein. So ist ja die Wahrnehmung eben. Und damit ist das Ganze dann eben nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern tatsächlich eben eine Geschichte eines tiefen Einschnittes, der sehr negativ gesehen wird.
Wir Historiker arbeiten ja auf eine Weise immer sehr, sehr zeitgebunden, weil 30 Jahre Sperrfrist für Regierungsakten bedeutet, wir haben sozusagen immer eine Abkühlphase von 3 Jahrzehnten, bevor wir uns Quellen
gestützt. Das heißt, dass man die Quellen erst nach 30 Jahren sehen darf.
Ja, die Regierungsakten jedenfalls, Regierungsquellen. Das heißt, wenn wir jetzt im Jahr 2019 zurückrechnen, kommen jetzt allmählich die 1990er Jahre für uns auf die Tagesordnung, jedenfalls in breiten, quellengestützten Untersuchungen. Und da würde ich Frank Bösch völlig recht geben, ist es wichtig, dass man hier diese Entwicklung auch durchaus selbstkritisch untersucht, auf allen Ebenen der Universitätsgeschichte, der Wirtschaftsgeschichte, auch der Parteiengeschichte. Es ist also höchst spannend und wichtig zu untersuchen, wie ist eigentlich der Aufbau, die Umstrukturierung des ostdeutschen Parteiwesens, die Übernahme von wichtigen Positionen durch westdeutsche Politiker, die Aufbauhilfe aus sozusagen jeweils zugeordneten westdeutschen Bundesländern für die neu wiedererstandenen ostdeutschen Bundesländer. Wie ist das geschehen? Auch mit welchen Folgekosten ist das geschehen? Und mein Verdacht ist so ein bisschen, dass hier auch eine Rolle gespielt hat, dass man auf dem Gebiet der DDR im Umgang mit der zweiten deutschen Diktatur sozusagen vermeintlich lernen wollte aus dem Umgang mit der ersten, insofern als man den personellen Schnitt hier sehr viel krasser gesetzt hat. Auf eine Weise ist es ja die Umdrehung, die Umkehrung dessen, was wir in der Bundesrepublik nach 1949 gehabt haben, wo wir gerade gesprochen haben, weitgehende personelle Kontinuitäten. bei einer gleichzeitigen Tabuisierung der Ideologie der untergegangenen Diktatur oder der durch die Besatzungsmächte beendeten Diktatur. Sie haben nach 89, 90 mit Blick auf die DDR das genau, wenn Sie es überspitzen wollen, das umgekehrte Bild. Sie haben ein Kappen von beruflichen Lebenswegen. Sie haben personelle Diskontinuitäten, weil es die Ersatzreserve aus dem Westen gab,
die B-Mannschaft,
die einmarschiert ist sozusagen. Und gleichzeitig die Akzeptanz der Fortführung jedenfalls einer stark abgerüsteten Ideologie des untergegangenen Systems in Form erst der PDS und dann der Linkspartei. Also hier gibt es im Grunde das genaue Gegenbild.
Was können Historiker beitragen, um diese Verwundungen oder um diese Fehler zu heilen, 30 Jahre nach dem Mauerfall?
Es gibt bereits jetzt erste große Forschungsprojekte, die insbesondere die Treuhand sich genauer anschauen. Und wir werden natürlich insofern etwas vielleicht zur Heilung, das Wort ist vielleicht zu stark, aber doch etwas zum besseren Verständnis dieser Zeit beitragen, indem wir jetzt eine interne Sicht dieser Aushandlungsprozesse transparenter machen, deutlich machen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Annahmen die Akteure damals gehandelt haben und wie auch auf der Ebene, die eben nicht medienöffentlich bekannt ist, hier Entscheidungen getroffen wurden. Und da wird man eben ausmachen müssen, wie klar auch einkalkuliert wurde, wie viele Leute Arbeitsplätze verlieren, nach welchen Kriterien damals eigentlich Menschen entlassen wurden. Wir haben beispielsweise ein Forschungsprojekt zu den ostdeutschen Hochschulen, wo wir uns dann anschauen werden, wie diese Kommissionen damals gearbeitet haben, die darüber entschieden haben, welche Professorinnen und Professoren aus der DDR bleiben konnten oder nicht. Und so werden das andere eben sicherlich jetzt auch für Unternehmen oder auch für Ministerien machen. Aber der Vergleich, den wir haben aus dieser Forschung, und auch hier sind wir Historiker ja etwas geschult, eben aus unseren Arbeiten zu den 50er Jahren, zeigt eben die massiven Unterschiede. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht zur Kontinuität im Bundesinnenministerium, wo wir zeigten, dass etwa 2/3 im Bundesinnenministerium Ende der 50er Jahre NSDAP-Mitglieder waren. Der allergrößte Teil kam aus der Verwaltung von 1945. 1990 ist es undenkbar, dass das Bundesinnenministerium entsprechend Mitarbeiter aus dem Ministerium des Innern der DDR übernimmt, was, glaube ich, nicht nur daran liegt, dass man jetzt die bundesdeutsche Mannschaft selbst hatte, sondern natürlich auch an ganz anderen Ressentiments gegenüber sozialistischen Beamten, die hier bestanden, dass diese eben unzuverlässig entsprechend seien und dass diese einfach nicht umschulbar oder ähnliches sein
würden. Und natürlich aus dem Gefühl, dass man selber aus einem Staat kommt, mit dem sich die DDR vereinigen wollte, also aus dem erfolgreicheren Teil der deutschen Geschichte, der deutschen Nachkriegsgeschichte. Frank Bösch, Dominik Geppert, ich danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, dass wir diskutiert haben und auch zeigen konnten, dass die 70-Jahre-Feier und auch die 30-Jahre-Feier in diesem Jahr auf der einen Seite natürlich Anlass sind, sich dankbar zurückzuerinnern, auf der anderen Seite aber doch viele Herausforderungen auch ans Denken, aber im Fall der DDR und des 30-jährigen Mauerfalls auch ans Forschen noch mit sich bringen und noch offen lassen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
So, ja. Haben wir was vergessen?
So viele müssen Sie uns sagen.
Ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt nicht über die Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Wandel geredet, sondern